Luisa hat mir vor der Aufnahme zwei Sachen gesagt. Einmal, es kann sein, dass sie gerade einen Herzinfarkt kriegt. Mhm. Also könnte eventuell sein, dass wir die Folge abbrechen zwischendurch.
Ja, oder ich habe nur Muskelkater in der Schulter, kann auch sein.
Und sie möchte ganz schnell nach Hause, denn sie hat Königsberger Klopse gekocht.
Selber gekocht?
Ja.
Mit meinem TM6. Lieber von meinem
TM7.
Ja, du kennst dich damit natürlich nicht aus, Jesper, denn du hast keinen Thermomix. Du hast nur einen Chef Cuisine.
Ja. Luisa hat.
Aber er war auf einer Privatschule, Luisa also ist er trotzdem der bessere Mensch.
Königsberger Klopse gemacht und ich wollte erst mitkommen, aber jetzt hast du dich ins Ausgespielt. Ich komme doch nicht mit, um zu speisen. Ich fahre gleich nach Hause.
Ist ja nur noch eine Portion übrig, habe ich gestern schon gegessen.
Falls ihr euch fragt, worüber reden die beiden? Wir reden über Breaking Bad normalerweise. Heute wird es vermutlich nur um Kochen gehen. Mhm. Königsberger Klopse oder um Formel 1. Das haben wir letzte Folge auch schon angekündigt.
Das haben wir angekündigt, ja.
Ich habe das letzte Rennen aber nicht gesehen, deswegen können wir darüber jetzt nichts sagen. Wir reden nämlich heute über Breaking
Bad.
Ich
war in den USA, ne?
Ja, danke, dass du das Thema nochmal aufnimmst.
Ich wollte zeigen, dass ich das
ja,
weiß.
Gut. Und, ach, wisst ihr was? Hört euch erstmal das Intro an. Ja, Staffel 3, Folge 7. Gute Folge.
Sehr gute Folge. Eine der beliebtesten Folgen.
Wirklich?
Mhm.
Wegen der Action-Szene oder?
Mhm.
Das war eine richtig gute Action-Szene am Ende, habe ich gedacht. Ja. Ich bin eigentlich nicht so ein Freund von Action-Szenen.
Ja.
Und die war wirklich gut.
Es war halt nicht so übertrieben dargestellt, wie man das so aus Tom Cruise-Filmen oder so kennt.
Also,
Hank war nicht plötzlich ein Ninja.
Nein. Hank war kein Ninja, aber er wurde trotzdem zum Superhelden. Aber da reden wir gleich noch drüber.
Ja.
Der Titel der Folge heißt Eine Minute auf Deutsch.
Auf Englisch One Minute.
Gut aufgepasst.
Ja, danke.
Und auch darüber reden wir am Ende. Und ich würde vorschlagen, Luisa, wenn du nichts Organisatorisches mehr hast, wie eine Ankündigung einer Tour, eine Ankündigung von Merch.
Von Meth. Wir machen es jetzt auch.
Oder Werbepartner. Wenn da nichts mehr da ist, dann reden wir über den Cold
Open. HelloFresh?
Haben sich bei mir nicht gemeldet. Aber danke, dass ihr zuhört.
Ja.
Da freuen wir uns auf jeden Fall drüber. Und ja, Luisa, lass uns über den Cold Opener reden. Mhm. Zwei Brüder spielen im Garten. Wir haben wieder den tollen Mexiko-Filter drüber liegen.
Mhm.
Bis das eine Kind das Spielzeug des anderen Kindes kaputt macht, zu seinem Tio läuft und sich den Tod des anderen Kindes wünscht. Der Tio-Mann beendet sein Telefonat, pfeift das andere Kind zu sich und hält seinen Kopf so lange unter Wasser, bis er von seinem Neffen eine geschallert bekommt. Danach gibt es einen Schnitt zu den beiden Glatzen, die nun ein Bild von Hank auf ihrem Altar stehen haben.
Mhm.
Mir war schon relativ schnell bekannt, dass es sich hierbei wohl um unsere beiden Glatzen handelt.
Mhm. Tio hat ja auch Marco gesagt.
Ich weiß leider nicht, wie die wirklich heißen.
Marco und Lionel.
Marco y Lionel?
Sie.
Wann lernen wir das? Direkt in der ersten Folge?
Wir lernen das, glaube ich, gar nicht.
Ja, du hast sie jetzt ausgedacht, die Namen.
In der nächsten Folge?
Die heißen gar nicht so.
Steht im Drehbuch.
Ach doch. Sagt sie so casual. Steht im Drehbuch. Habe ich gelesen, wieso? Habe ich korrigiert damals?
Geschrieben, ja.
Okay.
Tio gut gealtert, ne? Also da liegen ja mindestens 20 Jahre zwischen dieser Szene und heute. Und bis jetzt auf die Sache, dass er nicht mehr sprechen kann und im Rollstuhl sitzt, finde ich, ist er nicht wirklich älter geworden.
Ja, aber es ist schon eine große Sache, würde ich sagen. Oder meinst du jetzt nur die Haut? Das Hautbild?
Und auch das Haarbild.
Ja.
Viel ist da nicht mehr passiert.
Aber es war wohl der gleiche Schauspieler, nehme ich an.
Ich denke auch. Also wir können davon ausgehen, in Wirklichkeit sitzt er nicht im Rollstuhl.
Wolltest du was sagen, Luisa? Du hast Luft geholt und nicht so erwartungsvoll angeguckt.
Ich wollte gerade sagen, er läuft ja, aber er läuft nicht. Er sitzt ja auch nur in der Szene, ja. Ja, stimmt, ist mir recherchiert.
Und er telefoniert mit vermutlich einem aus dem Kartell, der gerade über Geschäfte mit Gas redet. Mhm. Also wir lernen, da scheint es schon eine sehr lange Kooperation zu geben. Mhm. Und naja, so richtig von Freundschaft ist die Kooperation nicht geprägt.
Hector ist kein Freund von Gas. Er sagt, La Familia es todo und Gas gehört nicht zur Familie. Und trau niemals einem Südamerikaner. Das finde ich auch ein bisschen, also.
Ja.
Hallo.
Das ist vielleicht schon so eine kleine Vorausschau auf das, was noch passieren könnte. Und damit vielleicht auch ein kleiner Hinweis auf meine eigene Vorausschau auf das, was noch passieren könnte.
Ja, das erfahren wir wahrscheinlich erst am Ende der Folge, ne?
Wir lernen natürlich hier, warum sich die beiden Brüder so radikalisiert haben. Nein, warum sie vielleicht so sind, wie sie sind, weil sie natürlich, also ich sag mal so, diese Erziehungsmethoden, die ihr Onkel da an den Tag legt, sind natürlich mehr als fragwürdig.
Ja.
Aber naja, wenn man in einem Kartell aufwächst, vielleicht auch notwendig.
Ja.
Dass man sich dann später im harten Leben durchsetzen kann.
Ich habe nochmal nachgelesen, ob du das wirklich auch gesagt hast, dass er das Kind unter Wasser gedrückt hat.
Habe ich.
Hast du, sehr gut.
Das ist ja ein wichtiger Teil dieses Code-Openers.
Ja. Und mir kam das sehr, sehr lang vor. Und ich habe gedacht, maybe it was 1 minute. Er hat ihn schon sehr lange unter Wasser gedrückt.
Meinst du, es war ein One-Take?
Ich kann ja deswegen nicht mehr sprechen. Es war ein One-Take, bestimmt.
Ja.
Das arme Kind. Also, deswegen, Marco und Lionel reden ja auch nicht.
Den Zusammenhang verstehe ich jetzt nicht. Warum sollten sie dann nicht mehr reden?
Er hat ihn so lange unter Wasser gedrückt, er hat so einen Sauerstoffverlust gehabt, dass er halt nicht mehr sprechen kann. Weil sein Gehirn zu wenig Sauerstoff bekommen hat.
Das ist auf jeden Fall eine steile These.
Ja.
Also wir lernen eigentlich zwei Sachen im Code-Opener. Wie sich die Jungs radikalisiert haben, das ist komplett falsch, der Ausdruck dafür.
Ja.
Aber egal, ich lasse es jetzt mal so stehen. Und dass die Beziehung zwischen Kartell und Gustavo ja. Keine gute ist.
Ja.
Dann würde ich sagen, reden wir mal über den Protagonisten der Folge, Hank.
Mhm. Sehr gern.
Lieber als über Skyler.
Ja. Oder Walter Jr.
Hank, geladen von der Situation mit dem Fake-Anruf in der Folge davor, hat Walter einen Fake-Anruf inszeniert, um Hank vom Wohnmobil wegzulocken. Falls ihr das schon wieder vergessen habt oder zum ersten Mal den Podcast hört und nichts mit Breaking Bad am Hut habt. Kleine Serviceleistung mehr von mir.
Ja, finde ich nett.
Sucht Jesse auf und prügelt ihn ins Krankenhaus. Nach der Anhörung im Büro verlässt Hank dieses über den Fahrstuhl, in welchem Marie steht. Als sich die Türen schließen, bricht er in Tränen aus. Am nächsten Tag macht Hank sich bereit für die Anhörung. Marie setzt sich zu ihm aufs Bett. Marie versucht, sich ein Szenario auszudenken, welches Hank schützen würde. Doch der will die Wahrheit erzählen. Hank gesteht einen Fehler ein und spricht dann über die emotionale Belastung, die er seit der Tötung von Tuco Salamanca spürt. Und das ist eine sehr bemerkenswerte Szene. Erstmal, weil sie fast 4 Minuten lang ist.
Mhm.
Wirklich lang. Ein langer Dir. Naja, eigentlich sind es ja nur 2 Monologe, würde ich sagen. Und zweitens natürlich, weil Hank sich hier zum ersten Mal öffnet und über sein Inneres spricht.
Ja.
Vor seiner Frau.
Ja, und zwar wirklich richtig, richtig ehrlich einfach und auch ganz straight.
Ja.
Gar keine Rechtfertigungen.
Genau, und das, was. Ich habe ja die Folgen davor immer gesagt, dass Hank ein Trauma hat, aber es nicht weiß. Und es hat sich dann ja irgendwann dazu hin entwickelt, dass ich das Gefühl hatte, dass er es schon weiß, aber es natürlich nicht offen zeigen möchte oder darf oder denkt, er darf es nicht.
Mhm.
Und jetzt tut er es zum ersten Mal. Und wir sehen, okay, er weiß eigentlich ganz genau, was mit ihm los ist.
Ja.
Und er hat uns, glaube ich, beide damit überrascht, dass er gesagt hat, dass er das Trauma hat, seit er Tuco Salamanca umgebracht hat.
Damit habe ich nicht, ich dachte wirklich, es geht erst in El Paso los oder ging erst in
El Paso los. Ja, dachte ich nämlich auch.
Ja.
Und da habe ich kurz gedacht, ach, guck mal.
Ja.
Und das finde ich wirklich toll, weil das so überraschend kam.
Ja.
Und es zeigt ja auch, dass, obwohl er natürlich ein DEA-Agent ist und die schon mit ziemlich harten Sachen konfrontiert sind in ihrem Berufsalltag, dass die Tötung eines Menschen natürlich für einen Beamten auch nicht normal ist.
Ja, aber ich glaube, dabei ging es auch darum, dass er ja eigentlich gerade als Zivilperson unterwegs war und plötzlich überrascht wurde und ja eigentlich ziemlich hilflos war und vor allem ja eigentlich auch unterlegen war.
Meinst du? Ich glaube, das hat gar nicht so viel damit zu tun. Ich glaube, es geht wirklich darum, dass er einen Menschen erschossen hat. Und natürlich auch dem Tod ins Auge geblickt hat selbst.
Ja.
Und das natürlich für ihn eine extreme Ausnahmesituation war.
Ja.
Und irgendwie interessant, dass wir beide gar nicht daran gedacht haben, dass das ja vielleicht auch der Auslöser fürs Trauma gewesen sein könnte.
Wir beide waren so, das ist ja nun kein Ding.
Alltag für uns.
Alltag, ja.
Ich war das letzte Mal 12.30 Uhr in der Schießerei.
Ja. Vor dem großen Schauer.
Ja.
Ja, das war auf jeden Fall erstaunlich. Und sowieso fand ich es auch erstaunlich, wie er sich dann geöffnet hat im Gespräch mit Marie. Also sowieso erstmal, dass er sich geöffnet hat. Damit haben wir ja schon mal nicht gerechnet.
Mhm.
Und dass er dann auch gar keine Ausreden dafür sucht. Er war ja die ganze Zeit in den letzten Folgen damit beschäftigt, sich irgendwie rauszureden, warum er sich wie verhält. Und jetzt war er ja wirklich einfach ganz klar und hat gesagt, ich bin halt traumatisiert und nein, es war nicht in Ordnung und ich werde nicht vor dem Untersuchungsausschuss irgendwas erfinden, dass ich mich gegen Jesse wehren musste, sondern ich werde sagen, wie es war.
Warum glaubst du, öffnet er sich jetzt plötzlich?
Ich glaube, dass ihm die Sache mit Jesse eine Lehre war, dass er so nicht weitermachen kann. Also er hat da gerade jemanden fast ins, also auf jeden Fall ja ins Krankenhaus geprügelt, aber fast auch ins Grab. Mhm. Und ich denke mal, das ist ja nun nicht, was Hank, der einen rechtschaffenden Beruf ja zumindest hat, ja, von sich als Person erwartet. Und er hat ja auch zu Marie gesagt, so bin ich doch eigentlich nicht.
Er ist eine sehr moralische Person eigentlich. Ja. Also er hat einen ganz klaren Wertekompass.
Ja.
Und ist eigentlich selber erschrocken, dass er diesen so stark verletzt hat.
Ja.
Und spürt, dass sich etwas ändern muss, weil sich sonst nichts zumindest zum Besseren jetzt wendet.
Mhm. Ja. Und es ist natürlich schön, dass er sich als erstes dann seiner Frau anvertraut. Und Marie hat, finde ich, auch wirklich sehr schön reagiert, weil sie ja, sobald sie merkt, jetzt öffnet er sich und es ist gerade überhaupt nicht der Zeitpunkt, da jetzt irgendwie zwischenzureden, sagt sie auch wirklich gar nichts mehr. Und auch als er fertig ist, legt sie nur ihren Kopf auf seine Schulter und sagt nichts. Und das fand ich gut. Denn alles, was sie hätte sagen können, wäre vielleicht in dem Moment einfach falsch gewesen.
Ja. Und ich glaube, das, was ihr Mann gesagt hat, das hat sie auch gespürt. Also ja. Sie kennt ihn ja auch.
Ja.
Und sie weiß sicherlich auch, dass das was Besonderes eigentlich ist, dass er sich jetzt ihr mitteilt.
Ja.
Und sie versucht ja vorher noch Lösungen zu finden.
Mhm.
Und das sehen wir dann eigentlich auch an Hank, dass er sich da auch eigentlich wieder ungewöhnlich verhält, weil er gar nicht versucht, gegen anzureden, so wie er es in der Folge davor unter der Dusche gemacht hat,
ja.
Sondern er lässt sie ausreden und hört sich zumindest an, was sie sagt.
Mhm.
Vielleicht auch, weil er gerade so viele Dinge im Kopf verarbeitet, dass er gerade auch nicht die Kapazität hat, dagegen anzubrüllen.
Ja.
Aber ich möchte gerne glauben, dass er das tut, weil er sich wirklich anhören möchte, was seine Frau zu sagen hat, auch wenn er für sich natürlich schon eine Entscheidung getroffen hat und auch die absolut richtige Entscheidung. Das, was Marie da erzählt, ist ja nur aus Verzweiflung heraus.
Natürlich.
Und auch nicht besonders moralisch, muss man ja sagen.
Absolut
sie
nicht.
Sagt ja auch, warum solltest du jetzt eine Strafe bekommen wegen so einem Junkie?
Mhm.
Und warum sollst du in den Knast, wenn du doch was Richtiges gemacht hast, was ja. Er ja dann richtig stellt und sagt, ich habe nichts Richtiges gemacht und Das ist auch nicht mal mein Job.
Ja, ich finde, in dem Moment hat man richtig gemerkt, Marie stellt Menschen auf unterschiedliche Stufen. Für sie gibt es eine Art Kastensystem und Jesse ist auf jeden Fall in der ganz untersten Kaste. Und Hank macht das nicht. Mensch ist Mensch. Also auch wenn er ja immer so rüberkommt, er kommt ja sexistisch, rassistisch rüber.
Ja.
Aber in dem Moment merkt man ja, egal was Jesse schon getan hat, für ihn ist ganz klar, das darf man halt nicht machen.
Ja, also bei den einigen Szenen mit den Festnahmen und an den Tatorten merkt man schon, dass er sehr von oben herab auch zu den Leuten ist. Und gut, ich glaube, dieser Umgang mit dem Tod an einem Tatort, ich glaube, das ist eine Sache, die man sich vielleicht auch als Schutzmechanismus anlernt, dass man das versucht, irgendwie nicht ganz so nah an sich heranzulassen. Dass man dann Drogenschmuggler und Drogenköchen, denen so von oben herab begegnet, weiß ich nicht.
Ist ja in dem Moment auch ein bisschen was anderes, weil er da seinen Job ausführt und er stellt diese Menschen dann vor Gericht oder er sorgt zumindest dafür, dass das jetzt passieren kann. Er ist aber nicht derjenige, der über Recht entscheidet und vor allem nicht derjenige, der sowas ausführt.
Ja.
Und natürlich ist es nicht an ihm, jetzt zu sagen, Jesse ist ein schlechter Mensch und deswegen darf man den verprügeln.
Also einmal möchte ich noch dazu sagen, dass ich diese schonungslose Aufrichtigkeit überhaupt gar nicht kenne aus dieser Serie, weil das kennen wir von keiner Person.
Nee.
Ich überlege gerade, ob in der Dynamik Skyler, Walter vielleicht, also da wird ja viel gelogen, ob es da mal irgendwie eine Szene gab, wo sie mal ganz ehrlich zueinander waren.
Vielleicht Skyler war immer so aggressiv in ihrer Wortwahl, dass ich nicht finde, dass man da ehrliche Worte raushören konnte so richtig. Aber ich finde, in dieser Folge noch gibt es ja auf jeden Fall einen ganz ehrlichen Dialog zwischen Jesse und Walter.
Mhm.
Und ja, es war irgendwie erfrischend.
Wir haben jetzt ein bisschen die allererste Szene übergangen nach dem Cold Open, nämlich als Hank Jesse verprügelt. Ich meine, viel mehr gibt es auch nichts zu sagen. Aber das war schon doll. Also die Art und Weise, wie er da auf Jesse losgegangen ist, also du hast schon recht, da hätte auch mehr passieren können, als dass er nur ins Krankenhaus kommt.
Ja.
Also, und also da hat Hank wirklich die Kontrolle über sich verloren.
Ja.
Und ist diese Szene, passiert die am gleichen Tag noch? An dem gleichen Abend noch, nachdem Hank ins Krankenhaus gefahren ist? Vermutlich schon, oder? Er wird vom Krankenhaus dann weitergefahren sein zu Jesse.
Ja. Deswegen ist er ja auch noch so in Rage.
Ja.
Das war schon eigentlich eine Tat im Affekt.
Ja. Aber es ist natürlich auch klar, dass diese Tat Konsequenzen hat. Normalerweise. Ja, es geht dann weiter mit Hank. Der sitzt nämlich später mit seinem Anwalt bei der DEA und gibt eine ehrliche Erklärung ab, die dazu führt, dass er sowohl Dienstwaffe als auch Marke direkt abgeben muss. Als Hank dann zum Fahrstuhl geht, kommt sein Chef hinterher und steckt ihm, dass Jesse das Verfahren wohl einstellen will. Darüber reden wir ja später auch noch. Als Hank auf dem Parkplatz eines Supermarktes in sein Auto steigt, bekommt er einen anonymen Anruf. Der Anrufer warnt ihn vor zwei Männern, die ihn umbringen wollen. Hank reagiert nicht sofort, was dazu führt, dass die beiden Glatzen ihn angreifen. In einem Kampf tötet er vermutlich beide, wird aber selbst auch schwer verletzt. Mir war jetzt nicht ganz klar, ob jetzt beide tot sind. Den einen hat er ja nur eingequetscht.
Sag ihm nichts zu.
Okay.
Also auf jeden Fall hat er Marco erschossen. Mit dem Hohlspitzgeschoss, dem ist ja richtig der komplette Schädel weggeflogen. Und Lionel hat er mit dem Auto eingequetscht.
Der hat auf jeden Fall einen ordentlichen Hüftschaden und vielleicht Oberschenkel gebrochen und Hüfte zertrümmert und wenn er Pech hat, noch die Wirbelsäule verletzt. Das ist jetzt meine Diagnose,
ja.
Ferndiagnose.
Gut, gut.
Das sah jetzt nicht so gut aus.
Hank selber ist ja aber auch auf jeden Fall schwer getroffen. Im Bauch, in der Schulter.
Vier Schüsse, glaube ich.
Ja.
Im Po vielleicht auch. Er beugt sich doch so nach hinten und dann wird er getroffen. Naja, jedenfalls, also wir können das ja mal von vorne aufrollen. Also ich fand, das war wirklich eine tolle Szene, weil was mir eigentlich am meisten gefallen hat, war diese Spannung vor der Szene, als er diesen Anruf bekommt. Dann kommt diese Musik und man merkt, Hank an, er weiß nicht, was er machen soll, was jetzt hier richtig und falsch ist. Und ich habe kurz überlegt, ob es vielleicht auch eine Rolle spielt, dass er ja am Vortag quasi schon mal einen Prank-Anruf bekommen hat, als nämlich jemand anrief, um zu sagen, hey, deine Frau ist im Krankenhaus. Und er versucht dann ja auch seinen ehemaligen Kollegen Gummi zu erreichen und sagt, hey, das ist wirklich gar kein cooler Scherz von dir. Und man sieht die Panik in seinen Augen und dieses...
Er nimmt es ernst.
Ja, und aber dieses davor, nicht zu wissen, wie er damit umgehen soll, fand ich wirklich... Also ich war also richtig angespannt während der Szene.
Ja, bin ich auch immer wieder. Also die kriegt mich immer wieder, die Szene. Und das ist ja eigentlich schon doll, weil sowas ja eigentlich auch ein bisschen davon lebt, dass man selber nicht weiß, was passiert. Und obwohl ich weiß, was passiert, finde ich es so super gut inszeniert.
Ja.
Also die Spannung ist ja wirklich einfach zum Zerreißen. Und wir sehen in der Szene vorher noch, wie Hank seine Dienstwaffe abgibt.
Ja.
Weil er ehrlich war und gesagt hat, was jetzt hier gerade Phase ist mit Jesse. Und wir wissen also, er ist unbewaffnet. Er hat nur das Auto als Waffe.
Ja.
Was er dann ja auch ziemlich smart einsetzt. Also er hatte schon auch Glück, dass die beiden Cousins von hinten gekommen sind. Denn nach vorne hätte er ja gar nicht fahren können. Da stand ja direkt auch ein anderes Auto. Da hätte er ja gar nicht so viel Schwung holen können.
Er macht das Beste aus der Situation.
Ja, absolut. Und dann verliert ja Lionel seine Waffe. Die fliegt ja dann durch die Heckscheibe und die kann Hank sich ja dann nehmen, um sich zumindest anfänglich noch gegen Marco zu verteidigen.
Genau, der aber diese kugelsicheren Westen trägt, da reden wir gleich auch noch kurz drüber, die sie vorher erwerben.
Ja.
Und ja, dann zögert der andere Kollege, Marco.
Marco.
Zögert, Polo. Sagt, das ist zu einfach, wenn ich dich jetzt so umbringe.
Ja.
Rookie Mistake, würde ich mal. Ich als...
Immer.
Doppelagent würde sagen,
das ist immer, bei James Bond ist das immer das Ding, hier dann auch, mein Gott, wenn du so einen richtig heftigen Gegner hast, dann mach halt kurz einen Prozess. Es ist immer, dass sie dann denken, das wäre zu einfach, dich jetzt so umzubringen. Ich warte mal, ich habe noch eine bessere Idee.
Ich habe noch die coole Axt im Kofferraum.
Ja, genau. Und dann, es ist einfach dumm. Er hätte einfach, zack. Aber gut.
Nach der Szene fliegt dann diese Axt durch die Luft und bleibt dann im Asphalt stecken.
War ganz scharf, ja.
Also die ist ich kann mir das nur so erklären, dass da ein Schlagloch mit Sand gefüllt wurde. Weil eine Axt, also sorry, aber du kriegst eine Axt nicht in den Asphalt getrieben.
Weiß ich nicht, die Axt wurde extra angefertigt.
Ja, aber was soll denn das für eine Axt sein? mit der du einfach Asphalt zerhackst.
Wie ein Spaten.
Vor allem, die geht ja nicht mehr, die fliegt ja einfach nur runter. So. Die wird ja nicht mehr mit viel Druck irgendwie nach unten.
Schwer.
Ja, klar, aber ich glaube, dass die in so ein Schlagloch, aber das war mir dann ein bisschen
zu
drüber.
Haben die Amerikaner so guten Asphalt wie wir?
Ja, das weiß ich natürlich nicht. Vielleicht ist der Asphalt da auch aus Pappe.
Ja, so wie die Wände in den Häusern.
Das war mir ein bisschen zu drüber, dass die Achse dann neben ihm steckte. Aber auch der Wide-Angle-Shot, Weitwinkel, die Sicht auf den Parkplatz danach, fand ich sehr gut.
Ja.
Das war, weil es dann auch, es war plötzlich ruhig.
Wie leer gefegt.
Wobei hinten standen noch Leute, ganz hinten, so im Dialog, wo ich dachte, ich weiß nicht, die Szene geht ja ein bisschen länger. Ich glaube, da wäre keiner mehr. Ich glaube, die hätten sich alle hinter Autos versteckt und.
Klar, also ich wäre nicht mehr da gewesen.
Was, Luisa, von dir hätte ich hätte gedacht, dass du Hank zur Hilfe geeilt wärst. Mit deinem Auto?
Meinst nicht, dass da noch mehr kaputt geht. Oh, nicht schon wieder. Gerade erst Reparaturen hinter mir. Also es ist einfach gut gemacht und natürlich ist es auch gut gemacht, dass Marco dann sagt, er schießt jetzt Hank nicht einfach, sondern holt nochmal die Axt und Hank versucht dann mit zitternden Händen dieses Hohlspitzgeschoss, was Marco aus Versehen aus der Tasche gefallen ist, in die Waffe zu machen, die er von Lionel hat und es gelingt ihm erst nicht und er hat ganz blutverschmierte Hände und man sieht, er ist eigentlich auch schon halb tot und das ist natürlich wirklich spannend, spannend, spannend. Und dann kommt er wieder, Marco, holt mit der Axt aus und in dem Moment ballert Hank ihm so heftig den Kopf weg. Ist eklig. Ich glaube, Hank war auch selber bestimmt überrascht davon, was dieses Geschoss.
Meine Güte.
Also das ist ja.
Das ist ja toll.
Toll. So was möchte ich jetzt auch, bitte.
Hat er dann, bevor er dann ohnmächtig geworden ist, hat er das noch gegoogelt.
Ja.
Und ein kleines Tutorial dazu geguckt.
Ja.
Wollen wir mal über den anonymen Anruf davor reden? Ich fand, es war relativ deutlich rauszuhören, dass das Gas war. Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist, dass man das erkennt, wer das ist. Beim ersten Gucken habe ich es nämlich nicht mitbekommen, sondern erst beim zweiten Gucken ich bin mir zu 95% sicher, dass ich am Idiolekt von Gas nicht seiner Stimmlage, sondern wie er bestimmte Buchstaben ausspricht, erkannt zu haben, dass es Gas ist. Und der hätte ja auch gute Gründe eigentlich.
Auf jeden Fall. Also ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es Gas war. Ich weiß gar nicht, ob wir es überhaupt erfahren.
Ja, das wäre auch komisch,
wenn nicht,
oder? Ob
es wirklich war. Ich glaube nämlich nicht, aber ich denke, also es ist ziemlich sicher eigentlich, dass er das ist. Und er hat gute Gründe.
Ja, man hört ihn doch recht deutlich raus.
Ja.
Ich würde sagen, sein stärkster Grund ist eigentlich, dass wenn man jetzt Hank umgebracht hätte, dass Walters Leben noch deutlich instabiler geworden wäre. Und ich bin mir nicht so sicher, ob das in Gas Interesse ist. Also er schützt damit ja auch Walter.
Ja, also ich hätte gedacht, sein Hauptgrund ist, so wie der von Bolzer ja auch, Polizisten werden nicht ermordet, dass das einfach viel zu viel Aufsehen erregt hätte, dass dann DEA-Agent umgebracht wurde. Und das kann er einfach nicht gebrauchen.
Habe ich auch erst gedacht, aber jetzt wurde ein DEA-Agent ziemlich schwer verletzt und ja, trotzdem vom Kartell angegriffen. Also die Aufmerksamkeit ist ja trotzdem da. So wie
aber jetzt auf diesen beiden Menschen. Und die Spur, wenn man die weiter verfolgt, führt nach Mexiko.
Ach
weg so, von Gas-Imperium.
Achso, du meinst, man könnte es direkt auf Gas, auf das Kartell zurückverfolgen?
Ja,
so.
Also theoretisch ja.
Ja.
Und ja, wenn sie ihn einfach ermordet hätten, dann wären sie ja davongekommen. Er hätte weiterhin das Problem mit diesen beiden wirklich ja doch sehr speziellen Menschen. Und man hätte ja nicht diese Spur gehabt. Und jetzt sind die beiden tot oder verletzt. Und wenn man sich jetzt jemanden vornimmt, dann natürlich diese beiden.
Ja. Ja, stimmt. Würde ich dir zustimmen.
Aber natürlich braucht er auch Walter. Und natürlich braucht Walter auch Hank. Darüber werden wir ja später auch nochmal sprechen.
Ja, wir können jetzt über Walter sprechen.
Och, ich habe mich schon drauf gefreut.
Wirklich?
Ich mag Walter, Jesper, und ich möchte das auch nicht jedes Mal wieder, dass du mich dafür verurteilst.
Aber in dieser Folge?
Ich mag ihn in jeder Folge. Warum sollte er denn in dieser Folge? Wir reden da jetzt drüber.
Dass du dich in dieser Folge so auf Walters Story freust, wundert mich, weil
ich fand
Hanks
ihn ganz
war doch viel cooler.
Ja, natürlich, aber ich fand Walter wieder ganz sympathisch.
Ja, hoffentlich schenkt ihr euch nette Sachen zu Weihnachten.
Genug Geld hat er, um mir was Nettes zu schenken. Was Nettes.
Was Nettes. Walter besucht den verprügelten Jesse im Krankenhaus. Er hat Schuldgefühle Jesse gegenüber, da sein Anruf das ausgelöst hat. Mhm. Jesse schwört Rache und droht Walter, ihn zu verraten, sollte er gefasst werden.
Ja.
Walter.
Walter.
Mann.
Wenn man Walter denn findet, er ist immer in einer Menschenmasse mit einem bunten Schal.
Also es ist hier wieder so ein schöner Butterfly-Effekt eigentlich passiert, was wir ja schon vorher in der Serie mit diesem Flugzeugabsturz hatten. Walter hat jetzt ja durch eine Handlung wieder eigentlich, ja, also sich natürlich gerettet und Jesse ins Krankenhaus gebracht.
Ja, und es war wieder, also eindeutig mehr vorhersehbar als jetzt die Sache mit dem Flugzeug. Ja. Aber trotzdem, dass es genauso passiert hätte, Walter nicht wissen können. Auch wenn er natürlich Hank kennt, aber gerade weil er Hank kennt, ist er wahrscheinlich davon ausgegangen, dass der keine Selbstjustiz begeht.
Walter ist einfach ein alter Pechvogel.
Irgendwie
dem
ist er
klebt das Pech an den Hacken.
Ja, absolut. Ich mochte es gerne, dass Saul ja auch im Krankenhaus war. Und Walter kommt ja dann dazu und Saul sagt dann, ja, freuen Sie sich, Sie sind jetzt hier mit Abstand der Schönling der Gruppe. Mhm. Und dann tut er so, als würde er die beiden vorstellen, also Jesse und Walter. Und dann zeigt er auf Jesse und sagt, das ist Ringo, Ringo. Und dann zeigt er auf Walter, das ist Paul. Also ja, eine Anspielung auf die Beatles. Mhm. Und Ringo Starr war ja immer so der angeblich am wenigsten Talent hatte und der irgendwie so ein bisschen der Außenseiter der Gruppe war. Und Paul McCartney, würde ich jetzt mal sagen, würde Saul dann jetzt als den Superstar der Gruppe bezeichnen. Ich persönlich hätte das nicht gedacht. Wer ist denn der Superstar der Gruppe?
Ich habe da keine Meinung zu. Ich kenne mich da gar nicht mit aus.
Nicht?
Nee. Das Einzige, was ich von den Beatles kenne, ist, in dem grün-gelben U-Boot sitzen wir. Und das ist, glaube ich, aus der Sesamstraße.
Im Yellow Submarine, nicht grün-gelb.
Ja, aber in der Sesamstraße wird gesungen, in dem grün-gelben U-Boot sitzen wir.
Also ich finde, John Lennon ist der Superstar der Gruppe.
Das ist ein Hot Take.
Ja. Und dazu könnt ihr jetzt gerne mal sagen, ob ihr das auch so seht. Tja. Aber fand ich
einen schönen... Da werden wir sicherlich viel Feedback bekommen zu.
Glaube ich auch. Fand ich auf jeden Fall eine schöne Anspielung. Ich fand es schön, dass Saul auch einfach den Witz nicht verliert. Von Jesse hingegen bin ich in dieser Folge ehrlich gesagt ein bisschen genervt. Und dafür werden wir jetzt ganz viel Feedback bekommen, weil alle lieben Jesse. Aber ich finde es uncool, Walter da jetzt die Schuld auch für zu geben, dass das so passiert ist. Ich meine, ohne Walter und diesen Einfall würden Walter und er jetzt im Knast sitzen. Und Walter kann mir dann vielleicht auch egal sein, aber er würde jetzt im Knast sitzen. Mhm. Und US-Knast ist ja nun wirklich richtig scheiße. Ja. Er wäre ja einfach mit seinem Papierwohnmobil gegen den Jeep von Hank gefahren. Es hätte null was gebracht und wäre dann natürlich in den Knast gekommen. Und dass das jetzt so kam, das kann man ihm so einfach nicht vorwerfen. Ich finde...
Ich kann es ein bisschen verstehen, dass er in der Situation da mit seinem zerbeulten Gesicht sauer auf Walter ist, aber vielleicht mit etwas Abstand sieht er das dann mit Sicherheit auch anders.
Es ist natürlich jetzt einfach, das auf Walter zu projizieren, denn Hank ist ja schließlich gerade nicht da. Aber ja, Jesse ist schon einfach irgendwie ein kindischer Typ. Mhm. Das ist schon einfach irgendwie so. Und deswegen nervt mich auch ein bisschen, wie die Story mit Jesse jetzt weitergeht. Also, ich finde, in dieser Folge hätten zwei Leute die Serie für immer verlassen können und es wäre nicht sehr traurig gewesen.
Zwei Leute?
Ich finde, Jesse Hank hätte und sterben können.
Was?
Er hatte jetzt offenbart, wie es ihm geht. Er war mit Marie fein. Er hat... klare Kante gemacht und hatte ihr gerade noch Blumen gekauft und war irgendwie, es wäre ein guter Aufstieg gewesen. Und dass Jesse jetzt dann zurückkommt zum Kochen, finde ich einfach irgendwie, also
ja,
musste doch nicht
zustimmen.
Sein. Jesse hätte doch jetzt die Serie verlassen können oder zumindest einen anderen Handlungsstrang bekommen können.
Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie es weitergeht. Von daher
ja.
Wäre es, für mich gibt es jetzt schon Optionen, dass es irgendwie trotzdem eine spannende Geschichte wird.
Es geht auch gut
Jesse.
Weiter, das kann ich schon mal sagen.
Aber dass du sagst, dass Hank hier an der Stelle die Serie verlassen können, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Weil wir haben noch beide Dexter geguckt. Und
ja.
diese Möglichkeit, dass jemand aus deinem internen Kreis dich erwischt bei einer Straftat, das ist doch das, was die Story so spannend macht. Das ist für mich das Kernelement dieser Geschichte. Und du sagst jetzt, Henkel hätte auch sterben können?
Ja, es ist für mich wirklich überhaupt nicht. Und ich denke, deswegen ist es vielleicht gut, wenn wir über Henkel nochmal separat sprechen.
Ja, machen wir nochmal.
Weil du ja da sehr, sehr deutlich bist in deiner Meinung. Ich sehe das ein bisschen anders. Aber ja, auf jeden Fall finde ich, Jesse sieht ganz schlimm aus. Er ist wirklich sehr schlimm zugerichtet. Henk hat da wirklich, also ein bisschen zu doll zugeschlagen.
Gute Arbeit geleistet.
Sieht ekelhaft aus, wie sein eines Auge die ganze Zeit zu ist und auch irgendwie 2 Zentimeter weiter unten hängt als das andere Auge. Wirklich sehr gut geschminkt. Ist schon sehr eklig.
Und er sagt, dass Henks Leben jetzt quasi seins ist. Henk wird das sein Leben lang abbezahlen und er wird jetzt ihm gehören und er schwört quasi Rache.
Ja.
Und er hat natürlich da, er stellt sich das vielleicht ein bisschen zu leicht vor, weil Saul argumentiert ja so, dass er jetzt nicht unbedingt auf die DEA losgehen sollte und die irgendwie groß die Klagewelle starten sollte, weil das ihn selber in Schwierigkeiten bringen würde. Jesse sieht das noch ein bisschen anders, glaube ich.
Ja, ich weiß nicht, ob Jesse vielleicht auch wirklich schon erkannt hat, wie heftig kriminell er eigentlich mittlerweile schon ist und dass es nicht so smart wäre als Move. Aber Jesse, natürlich, der liegt da mit den Schmerzen und der rechnet wahrscheinlich auf und denkt, das, was Henk gemacht hat, ist viel schlimmer als alles, was er bis jetzt gemacht hat. Und deswegen hat er Henk in der Hand und nicht andersrum. Und in den USA ist das, was er hier schwört als Rache, ja auch auf jeden Fall nichts Unrealistisches.
Genau, im Normalfall schon. In dem Fall würde ich auch sagen, schwierig.
Walter hat schon recht.
Ja.
Ja.
Walter reist dann in sein Heim und auch Skylar reist in Walters Heim.
Ja.
Und bittet Walter darum, bei Jesse ein gutes Wort einzulegen, damit Jesse Henk nicht anklagt oder den Prozess machen will.
Ja.
Erstmal, Walter schneidet wieder sein Toast, wie er es in der letzten Folge auch schon gemacht hat, die Ecken ab.
Mhm.
Der Shot war wichtig.
Ja.
Mhm. Und ich fand das dann ganz interessant, weil Walter dann so sagt, naja, also weiß ich nicht. Er gehört ja eigentlich irgendwie, also Skylar argumentiert ja damit, dass er jetzt zur Familie gehört. Mhm. Und Walter sagt, also meine momentan Familie ja irgendwie nicht.
Ja. Er hat nicht Unrecht.
Ja.
Das ist natürlich schon irgendwie ein bisschen abgefuckt, das so zu sagen. Aber er hat ja irgendwie nicht Unrecht. Die beiden leben Entscheidungen und Henk und er werden dann weder verwandt noch verschwägert sein. Also.
Es ist natürlich eine sehr kühle, rationale Meinung, weil die beiden verbindet ja schon eine Beziehung, die kennen sich ja nun schon ein bisschen länger.
Mhm.
Und dann so von jetzt auf gleich zu sagen, nö, ist mir doch egal, wäre schon hart. Aber auf der anderen Seite finde ich auch, dass Skylar auch nicht erwarten kann, also Skylar muss auch mit den negativen Konsequenzen leben.
Ja.
Die sie hat, wenn sie sich von Walter scheiden lässt. Und ich würde auch sagen, das wäre dann auch eine, dass dann Walter sagt, naja, was soll das denn jetzt? Also, was soll ich mich jetzt noch darum kümmern?
Ja. Ja, und irgendwie, wie sie schon in die Szene reinkommt, sie guckt sich die Wohnung an und sagt, na, kriminell zu sein scheint sich ja doch auch auszuzahlen. Und Walter sagt ja dann gleich, wolltest du noch was anderes, außer mich zu beleidigen? So. Und sie dachte, naja, also das ist keine Beleidigung, du bist ja nun mal kriminell.
Ja, so teuer sah es ja auch nicht aus in der Wohnung, oder?
Naja, verglichen mit deren Haus auf jeden Fall schon deutlich schöner. Und natürlich ist das irgendwie auch so ein bisschen, sie kommt rein, macht gleich eine spitze Bemerkung. Und es ist so, also sie will ja eigentlich gerade was von ihm.
Mhm. Aber ich finde es gut, dass sie dann, nachdem Walter sagt, naja, so richtig zur Familie gehört er auch nicht mehr, dass sie dann auch nicht da irgendwie wieder ein großer Streit ausbricht, sondern ich glaube, sie weiß gar nicht, was sie sagen soll in dem Moment. Sie sieht aber auch, sie sieht auch gar nicht so entgeistert aus, sondern sie sieht so ein bisschen so aus, als würde sie das, als hätte sie den Gedanken vielleicht auch schon gehabt.
Ja. Ja, sie fällt jetzt nicht aus allen Wolken, ne?
Nee.
Ja.
Als Walter dann ins Labor fährt, zeigt er sich Gail gegenüber sehr kurz angebunden. Er sucht eine Möglichkeit, Gail einen Fehler nachzuweisen, was ihm nicht gelingt. Es ist sein eigener Fehler, den er schließlich auf Gail abwälzt, um anschließend Gus anzurufen. Walter will notgedrungenerweise wieder mit Jesse zusammenarbeiten. Also Walter hat offenbar doch ein Gewissen und möchte Henk doch schützen.
Ja.
Und sein Plan ist, dass er Jesse wieder ins Boot holt und Jesse dafür die Anklage fallen lässt.
Ja.
Und der Leidtragende ist Gail.
Und das, jetzt bald so letzte Folge gesagt hast, dass Gail ja wahrscheinlich doch irgendwie auch Dreck am Stecken hat und so, was ja auch zu vermuten war, es war jetzt gar kein weit hergeholter Gedanke, aber ich wusste ja, wie es wirklich ist. Und mein Herz hat schon geblutet. Weil Gail so, ach, er ist so ein Sweetheart. Und wenn als Walter dann da irgendwie sagt, ja, du sollst hier 85 Grad einstellen, nicht 75, nicht 95, 85 Grad, sagt er ja dann wirklich, ah ja, okay, nee, dann habe ich es mir falsch aufgeschrieben, obwohl ja ganz klar ist, das hat er nicht.
Genau, uns als Zuschauer wird klar, das war Walters Fehler und nicht Gales Fehler.
Ich glaube, es war gar kein Fehler. Ich glaube, du kannst 75, 85 machen, ist egal. Er hat einfach nur irgendwas gesucht, um Gail jetzt hinzuhängen.
Ja, und ich habe gedacht so an, also dieses Telefonat mit Gus fand ich peinlich. Ja. Ich habe mich geschämt für Walter. Ich dachte, Gus muss doch inzwischen denken, sag mal, was, mit was für einem Typen arbeite ich hier eigentlich zusammen? Und Walter ist ja wirklich super durchsichtig. Also das Motiv dahinter ist ja ganz klar.
Ja.
Und ich weiß nicht, also ich glaube, als Gus würde ich mir auch langsam denken, naja, ob das jetzt so eine gute Entscheidung hier war mit dem Typen.
Wir wissen ja nicht, was Gus noch mit Walter vorhat. Was er denkt, wie diese Geschäftsbeziehung auseinandergehen wird.
Ich hab ja schon gesagt, dass ich glaube, dass Gus eigentlich fest mit Walters Tod rechnet, früher oder später.
Ja.
Durch seine Krankheit.
Ich sag da nichts weiter dazu. Ja, auf jeden Fall ist Walter total unprofessionell. Und er würde mich nerven, wenn ich Gus wäre. Das würde mich schon nerven, dass er dann da diese Allüren hat und dass er auch nicht einfach aufrichtig ist und sagt, ja, ey, ich will lieber mit Jesse arbeiten als mit Gail.
Ja.
Und du hast gesagt, ich bin der König des Labors, also darf ich das hier entscheiden. Tschüss.
Aber da hat er einen Punkt.
Ja, eben, er hat einen Punkt.
Ja.
Und deswegen hätte er es ja einfach so sagen können. Was sollen immer diese Ausreden?
Er besucht dann Jesse im Krankenhaus und bietet ihm an, wieder mit ihm zu arbeiten. Dieses Mal mit einer 50-50-Aufteilung. Im Gegenzug soll Jesse die Anklage fallen lassen. Jesse ist erst wütend und lehnt ab. Seit er Walt kenne, habe er niemanden mehr im Leben. Alle sind gestorben. Als Walter wieder zu Hause ist, ruft Jesse ihn schließlich an, um der Zusammenarbeit zuzustimmen.
Ja.
Und Walter sagt noch einen ganz interessanten Satz im Zimmer. Er sagt nämlich, also nachdem Jesse sagt, hey, du hast gesagt, mein Meth ist nichts wert und ist schlecht, dreht sich Walter zu ihm und sagt, dein Meth ist genauso gut wie meins.
Das wird ja Jesse auch wahrscheinlich umgestimmt haben, dann der Zusammenarbeit doch zuzustimmen.
War das eine Lüge?
Ich glaube nicht.
Meinst du?
Also, mein Gott, ne? Ob das jetzt 99% rein ist oder 97% rein, welche Leute nehmen das denn zu sich?
Ich meine jetzt aus Walters Perspektive. Also,
nein, ich glaub,
was ist jetzt die Lüge bei. Ja? Ich glaube, dass Walter. Also, der ist halt einfach ein Narzisst. Und ich glaube, dass er genau wusste, was das für einen Impact auf Jesse hat.
Ja. Aber Jesse hat es natürlich jetzt auch schon oft gemacht und ich denke, Walter weiß aufgrund des Gesprächs, was sie auch im Auto hatten, wo er ja Jesse so ein bisschen abgefragt hat, was er für Chemikalien benutzt hat und so weiter, dass Jesse vielleicht jetzt noch nicht genauso gut kocht wie Walter, aber dass er das schaffen kann.
Ja, und Gus hat ja auch schon sein Zeug verkauft.
Ja,
also,
genau.
So ist es ja nicht. Also, ja, ich glaube trotzdem, dass es sehr manipulativ war von ihm.
Bestimmt. Vielleicht beides einfach. Er ist ja nun mal jemand, der immer überall einen Hintergedanken hat. Aber ich finde es irgendwie krass, dass Hank ihm 1,5 Millionen Dollar wert ist. Hank wäre ja nicht gestorben, das muss man ja hier auf jeden Fall sagen. Hank hätte sicherlich seinen Job verloren, wenn Jesse weitergeklagt hätte. Und vielleicht wäre es auch so gewesen, dass Hank sehr viel Geld verloren hätte und so weiter. Wir können aber wahrscheinlich davon ausgehen, dass er nicht in den Knast gekommen wäre, weil er ja nun mal auch traumatisiert war und so weiter, so wie er das ausgesagt hat.
Ich glaube, dass es gar nicht nur um Hank geht, sondern Jesse sagt ja auch in der Szene davor im Krankenhaus, dass Walter seine Sicherheit ist. Wenn irgendwas passieren sollte, dann reißt er Walter mit rein. Und jetzt Jesse auf die eigene Seite wieder zu holen, gibt Walter natürlich wieder viel mehr Kontrolle über Jesse.
Ja.
Und ich meine, ab jetzt 1,5 Millionen oder 3, also bei den Summen ist es am Ende vielleicht auch egal. Auch aufgrund seiner eigenen Lebenserwartung vielleicht ein bisschen.
Na, und er hinterlässt das Geld ja seiner Familie.
Ja, aber die haben, also, ja.
Das tut er ja schon. Es also, mag ein vorgeschobener Grund sein, aber das.
Ich glaube, dass es eher darum geht, dass er die Kontrolle über Jesse auch.
Ja, das ist ein guter Punkt, das stimmt, das kann natürlich sein.
Aber jetzt habe ich wenig Lust, weiter zu gucken. Weil du gesagt hast, naja, man hätte Jesse jetzt auch weglassen können, auch im Hinblick auf die Zukunft. Und weil ich auch finde, das ist keine gute Idee. Und die werden sich doch dann wieder die ganze Zeit anblöken.
Ja, und das ist halt so ein bisschen nervig, weil es so schön zu sehen war, wie Gail und Walter harmoniert haben. Und irgendwie war es so absurd, diese super professionelle und gleichzeitig super nette Zusammenarbeit in diesem super kriminellen Milieu zu sehen. Also das fand ich irgendwie schön zu sehen und das hätte ich halt gern noch ein bisschen länger gehabt, aber Jesse wird auch einen tollen Handlungsstrang bekommen. Es bleibt auf jeden Fall spannend, aber ja, ja. Die Zickereien werden nicht aufhören, das ist jetzt kein Spoiler.
Ansonsten gab es noch eine Szene mit den beiden Glatzen, die Schusswesten kauften.
Ja.
Sie tauchen bei einem fahrenden Händler für Waffen auf. Da musste ich sehr an GTA 6 denken, online. Da gibt es nämlich immer so einen Waffenhändler, wo man im Van immer alles, so Schutzwesten und Waffen und so kaufen kann. Das zum Testen quasi und zum Ausprobieren. Mhm. Und er schenkt den beiden dann diese Patrone, der Waffenhändler.
Das Hohlspitzgeschoss.
Genau, da kommt es her. Mhm. Und ja, also, und die beiden wundern sich, naja, diese komischen Westen, die sehen jetzt, ich fand, die sahen aus wie so Rippenschutzwesten beim Kartfahren oder so.
Die sind auch nicht besonders toll.
Helfen die wirklich? Und dann denken sich die beiden, weißt du was, wir probieren es einfach mal aus und ballern mal auf den Händler.
Ja.
Da habe ich sehr gelacht bei der Szene, weil auch ich auch die Reaktion des Händlers sehr witzig fand, der ja auch so war, mal Leute,
eine Rippe gebrochen.
Seid ihr bescheuert? Oh, und das muss unglaublich laut gewesen sein in diesem Anhänger.
Ja, stimmt.
Nichts für meine Ohren.
Gut, dass der mit Holz ausgekleidet war und nicht.
Ich hätte
nicht
gesagt, Metall. Können Sie kurz mal rauskommen?
Ja.
Stellen Sie sich mal da hinten hin.
Ja, jetzt war für dich wäre das nichts gewesen. Du kannst nicht mal Karl Mayer tragen.
Nein, ich finde auch, dass die beiden so fahrlässig die ganze Zeit vorgehen.
Ja.
Mit dem Anzünden, da hätten sie sich ja auch schon verletzen können. Jetzt hätten sie sich das Trommelfell verletzen können.
Mhm.
Sie hätten ihn auch einfach den Händler aus Versehen erschießen können. Aber vielleicht sind sie auch einfach Profis und wissen, was sie tun.
Ja.
Offensichtlich ja nicht.
Scheinbar nicht. Denn zumindest einer von ihnen ist ja auf jeden Fall tot.
Ja, Rückschluss zum Titel, Luisa.
Ja.
Ich würde sagen, Hank hat eine Minute Zeit, nachdem er von Gus gewarnt wird im Auto, sich zu entscheiden. Und daher kommt auch der Titel. Er blickt ja noch auf diese tolle Uhr auf der Armatur in seinem Auto. Die, glaube ich, erst auf 6 steht, dann auf 7 oder auf 7 und dann auf 8. Und ich habe so gedacht, naja, aber du weißt ja nicht genau. Eigentlich fehlt da ein Sekundenzeiger. Eben,
ja. Also auch wie die Uhr aussah. Wie alt
ich fand, die sah ganz
Auto?
Cool aus. Retro.
Wie alt ist denn das Auto?
Ich weiß es nicht.
1900 irgendwas. Ja, also ja, es ist jetzt wahrscheinlich kein Titel, der besonders viel Interpretationsspielraum lässt. Was ich noch gedacht habe, gleichzeitig ist es ja auch die eine Minute, die Gus den Cousins lässt, um wirklich Rache zu üben.
Mhm. Ja.
Weil sie natürlich denken, sie gehen da jetzt hin und ballern.
Aber wieder ein unauffälliger Titel.
Ja. Ja, wir wollen jetzt mal wieder einen, in dem man richtig was reininterpretieren kann. Das wünschen wir uns für die nächste Folge.
Mhm. Würde ich auch sagen.
Ja.
Es steht ja noch eine Vorhersage an.
Mhm.
Ich kann mir vorstellen, dass es jetzt richtig Beef gibt zwischen dem Kartell und Gus.
Mhm.
Gasorganisation. Weil, naja, die beiden sind jetzt tot. Das wird sicherlich nicht für Begeisterung sorgen. Und es war ja dem ganzen Kartell eigentlich klar, dass sie unbedingt auf Rache aus wollten.
Mhm.
Und ich kann mir nicht vorstellen, dass dann Gus sagt, naja, aber also wenn die zu doof sind, Hank umzubringen, dann weiß ich auch nicht. Also ich glaube schon, dass dieser Anruf vielleicht rauskommen könnte.
Mhm.
Und ist da, und ich glaube, dazu könnte auch der Code-Opener gut sein, dass wir sehen, okay, zwischen diesen beiden Parteien gibt es schon sehr, sehr lange eigentlich Zwist. Die können sich eigentlich nicht aus.
Ja.
Und das.
Sie können sich nicht aus. Sie können sich also nicht ausstehen oder sie können sich nicht ab. Wir wissen es nicht.
Danke für die Korrektur. Hast
ja.
du mir in der letzten Folge schon eine reingedrückt?
Sehr gern.
Sie können sich nicht ausstehen.
Mhm.
Ich lasse das jetzt so drin.
Ja.
Wer von uns dann doof aussieht,
ja, wahrscheinlich
entscheiden
ich.
Dann die Zuhörerinnen.
Die meisten finden mich dann, glaube ich, unsympathisch. Ja.
Da können wir mal eine Umfrage machen auf Instagram. Wen findet ihr unsympathischer?
Nein.
Ja, also ich glaube, dass da Ärger ins Haus steht und
ja.
das auch Konsequenzen haben wird für Walter.
Ja.
Und vielleicht gibt es auch da direkt eine Verbindung zu meiner zweiten Vorhersage. Ich glaube nämlich, dass man jetzt Gail umbringen wird. Weil ich denke immer so, war ja Teil einer kriminellen Organisation und die werden den ja nicht einfach so, sorry, deine Probezeit ist jetzt leider innerhalb der Probezeit, müssen wir dich jetzt leider kündigen. Da ist die Tür, bitte gib mir noch die Schürze.
Meinst du, das lässt ihn umbringen?
Ich glaube schon. Er ist ja eine Gefahr für das ganze Vorhaben. Er weiß ja, was da los ist. Und so einen willst du doch nicht draußen rumlaufen haben.
Wir werden es sehen. Ich möchte auch noch eine Vorhersage machen, um noch wieder sympathischer zu wirken. Ich glaube, deine Vorhersagen werden von diesem Zeitpunkt an unzutreffender.
Alle?
Ich glaube, die du von jetzt an machen wirst, werden kaum noch den tatsächlichen Plot treffen, weil es ab jetzt wirklich so wird, dass du eigentlich mit jeder Folge denkst, was? Na, nicht mit jeder, aber wirklich sehr oft denkst, was? Warum das jetzt? Und dann ist es mindblowing.
Okay, dann sage ich, dass in Amerika eine Anschlagsserie losgeht und Gus dafür zuständig ist. Denn er hat auch eine Art Toys R Us und in die Spielzeuge baut er Sprengsätze ein, die auf in ganz Amerika verteilen lässt und damit gezielt Unsicherheiten schürt, um von dem Konflikt zwischen ihm und dem Kartell ablenken zu können und die DEA zu beschäftigen.
So
Gus ist also CEO von Toys R Us.
Ja, deswegen gibt es Toys R Us nicht
mehr. Gut, dann mache ich jetzt ab jetzt nur noch sehr wilde Vorhersagen.
Ja.
Ja, die Kategorie ist sowieso ein bisschen schwierig. Das habt ihr vielleicht auch festgestellt, dass meine Vorhersagen seltenst zutreffen. Und meistens auch nicht besonders originell sind.
Also ich glaube, die Vorhersagen unterhalten vor allem die Leute halt gut, die die Serie kennen. Und da denken.
Ja, wir haben ja auch schon Nachrichten bekommen, die gefragt haben, ob ich nicht einfach mal vorhersagen möchte, wie die Serie dann endet. Also es scheint ja Leute zu interessieren, was ich darüber denke.
Ja.
Aber ich weiß nicht, ob das so viel Sinn ergibt, weil es ja wirklich dann komplett random ist.
Ja.
Also ich glaube, dass Walt am Ende tot sein wird. Und dass Hank quasi herausfindet, was Walter gemacht hat. Vielleicht erschießt Hank auch Walter. Das wäre mal Plot-Twist, weiß ich nicht. Aber das wäre ein cooles Ende.
Das wäre ein cooles Ende.
Wir haben noch den Helden der Folge offen.
Ja, wir haben noch den Helden der Folge offen.
Dieser schüttelt die ganze Zeit den Kopf.
Ja, das war ja wohl absolut kein cooles Ende. Du bist so ein Walter-Gegner. wer ist denn ein Held der Folge?
Hank. Hank ist mein Hank der Folge. Ja, also ich meine, wie er sich aus dieser Situation rausmanövriert, ist ja wohl einmalig.
Clever.
Also man sieht immer wieder, Polizeiarbeit kennt er sich mit aus.
Die liegt ihm, ne? Ja, meiner ist Gus, weil er halt Hank gewarnt hat.
Habe ich auch kurz überlegt, ob ich das sagen soll. Aber dann habe ich gedacht, das könnte dann natürlich peinlich für mich werden, wenn am Ende doch rauskommt, wer der Anrufer war und es am Ende irgendwer anders war.
Tio?
Das würde gar keinen Sinn ergeben. Und dann heißt es, ich habe einen Held gewählt, der gar nicht dafür zuständig war für die Tat, für die ich ihn als Held ausgezeichnet habe.
Wie gesagt, ich weiß nicht, ob wir es nochmal sicher erfahren, wer diesen Anruf wirklich getätigt hat, aber es bin mir auch ziemlich sicher, dass es Gus ist und deswegen nehme ich ihn. Und wenn er das dann doch nicht war, dann liegt es mir doch am Arsch.
Ja, das ist, würde ich sagen, ein ganz tolles Schlusswort, Luisa. Wir sind heute sehr schnell durch diese Folge durchgegangen, aber ich glaube, wir haben sie. Ich sag mal so, das Tempo, in dem wir die Folge besprochen haben, hat sich dem Tempo der Folge angepasst.
Ja, das stimmt.
Also eine wirklich sehr gute Breaking Bad-Folge und eine ausgezeichnete Podcast-Folge finden jetzt hier ihr Ende.
Genau. Wir hören uns nächste Woche. Arrivederci.